Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis. In unserer Podcast-Folge 13 haben wir uns ja bereits mit den Zusammenhängen zwischen Schilddrüsenfunktion und Knochenstoffwechsel sowie den Gefahren einer unbehandelten Überfunktion oder Unterfunktion der Schilddrüse für die Knochen beschäftigt. Heute wollen wir uns mal dem Thema Nebenschilddrüse widmen, denn eine Überfunktion der Nebenschilddrüse ist gar nicht so selten Ursache einer Osteoporose oder zumindest an ihrer Entstehung mitbeteiligt. Um dies näher zu beleuchten, haben wir wieder einen Experten eingeladen. Herrn Dr. Ulrich Deuß, er ist Endokrinologe in Köln, seit vielen Jahren in einer Praxis mit osteologischem Schwerpunkt niedergelassen und Vorstandsmitglied der Reko. Er hat uns bereits öfter bei unserem Podcast unterstützt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. An meiner Seite ist wie immer Professor Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo Uwe, hallo Uli, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge.
Hallo Christiane, hallo Uwe, vielen Dank für eure Einladung.
Hallo zusammen. Uli, danke, dass du uns bei diesem komplexen Thema mal wieder unterstützt.
Ja, gerne.
Bevor wir in die Details gehen, Uli, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern zunächst vielleicht einmal ein paar grundsätzliche Informationen zur Nebenschilddrüse geben? Ich glaube, viele wissen überhaupt gar nicht, dass es so etwas wie eine Nebenschilddrüse überhaupt gibt.
Da hast du vollkommen recht. Das sind auch zwei völlig unterschiedliche Organe, die miteinander außer der räumlichen Lage nichts zu tun haben. Normalerweise besitzt jeder Mensch vier Nebenschilddrüsen, sogenannte Epithelkörperchen, die rechts und links und oben und unten hinter der Schilddrüse lokalisiert sind. Gesunde Epithelkörperchen haben eine Größe von ca. 3 x 3 x 1 mm und wiegen vielleicht 40 mg. Das heißt, wir haben es mit einem insgesamt sehr, sehr kleinen Organ von der Größe eines Reiskorns zu tun. Und mit normalerweise meine ich, dass dies für die meisten Menschen gilt, aber nicht immer zutrifft. Es gibt durchaus Menschen, die auch einmal ein Epithelkörperchen mehr oder weniger aufweisen. Und da die Nebenschilddrüsen in der Embryonalentwicklung im sogenannten Mediastinum im Brustkorb entstehen und dann erst hinter die Schilddrüse nach oben wandern müssen, gibt es auch Fälle, bei denen ein Epithelkörperchen nicht an typischer Stelle gelegen ist, sondern zum Beispiel hinter dem Brustbein auf dem Weg zur Schilddrüse stecken geblieben ist. Darauf werden wir später noch einmal zurückkommen, wenn es um die Suche nach Nebenschilddrüsenknoten geht. Die Nebenschilddrüsen bilden ein spezielles Hormon, das sogenannte Parathormon, welches an der Regulation des Calciumhaushaltes beteiligt ist und den Calciumspiegel im Blut ansteigen lassen kann.
Wir haben ja schon in verschiedenen Folgen über die Regulation des Calciumhaushaltes gesprochen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz zusammenfassen, warum dieser Spiegel so wichtig ist und so streng vom Körper kontrolliert wird?
Der Calciumspiegel im Blut wird vom Körper in sehr engen Grenzen reguliert, da er für die elektrischen Funktionen des Körpers, wie zum Beispiel die Weiterleitung eines Nervenimpulses oder einer Muskelkontraktion, essentiell ist. Darüber hinaus ist Calcium auch zum Beispiel am Gerinnungssystem oder an der Funktion vieler Enzyme beteiligt. Kommt es nun zu einem auch nur minimalen Abfall des Calciumspiegels im Blut, wird als Gegenregulation sofort vermehrt von diesem Parathormon ausgeschüttet, welches dann über eine vermehrte Aufnahme von Calcium im Darm sowie einen vermehrten Abbau des Calciums im Knochen den Calciumspiegel im Blut wieder ansteigen lässt, bis ein normaler Wert erreicht ist.
Na, einen vermehrten Abbau von Calcium aus dem Knochen wollen gerade wir Osteologen ja nicht. Also Uli, was passiert denn nun bei einer Überfunktion der Nebenschilddrüse?
Bei einer krankhaft vermehrten Bildung des Parathormons in den Nebenschilddrüsen kommt es zu einem Anstieg des Calciumspiegels im Blut über die Norm, eine sogenannte Hyperkalzämie. Heutzutage wird durch die zunehmende Labordiagnostik eine Nebenschilddrüsenüberfunktion meist auf diesem Weg als Zufallsbefund festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt weisen die Patienten oft noch gar keine typische Beschwerdesymptomatik auf. Dazu gehören zum Beispiel ein vermehrter Durst und eine vermehrte Harnausscheidung. Außerdem sogenannte neuropsychiatrische Symptome wie Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Depressionsneigung, Desorientierung und Gedächtnisstörung. Beschwerden des Magen-Darm-Traktes wie Appetitlosigkeit, Erbrechen, Gewichtsabnahme und Verstopfung können durch eine Hyperkalzämie ebenso verursacht sein wie Störungen der Herz-Kreislauf-Funktion wie zum Beispiel Herzfrequenzsteigerungen, Rhythmusstörungen und Bluthochdruck. Nach längerem Verlauf kann es dann zu Organmanifestationen wie dem Nierensteinleiden oder auch zur kompletten Verkalkung des Nierengewebes kommen. Am Skelett kommt es zu Umbauprozessen, die zu einer zunehmenden Entkalkung der Knochen mit Entwicklung einer Osteoporose und sogar auch spontanen Knochenbrüchen führen können. Bei sehr hohen Kalziumspiegeln können lebensbedrohliche Krisen auftreten, die zu einem akuten Nierenversagen und Hirnfunktionsstörungen bis hin zum Koma führen können. Wegen des Beschwerdekomplexes aus Nierensteinen, Knochenschmerzen und Symptomen am Magen-Darm-Trakt, also Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, wurde früher oft auch der Begriff des Steinbein- und Magenpeins gebraucht.
Na, da wird einem aber ein bisschen Angst und Bange. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die Nebenschilddrüsenüberfunktion gar nicht so selten ist. Kannst du das vielleicht etwas konkretisieren?
Klar, man kann von ca. 25 bis 30 Neuerkrankungen pro Jahr pro 100.000 Einwohnern und einer Inzidenz, also absoluten Häufigkeit, von 1 zu 1.000 Einwohnern ausgehen. Das bedeutet konkret für eine Millionenstadt wie Köln 1.000 Betroffene und ca. 250 bis 300 Neuerkrankungen pro Jahr. Interessanterweise sind Frauen, besonders nach der Menopause, dreimal häufiger betroffen als Männer.
Aber Uli, vielleicht nochmal zur Ergänzung. Es gibt ja auch noch andere Gründe für eine Hyperkalzämie. Das sind ja nicht immer die Nebenschilddrüsen schuld, oder?
Ja, ganz genau. Hier ist wirklich der medizinische Experte gefragt, um eine eindeutige Diagnose zu stellen. Nur die Kombination von hohem Kalziumspiegel im Blut, erhöhtem Parathormon im Blut sowie einer vermehrten Ausscheidung von Kalzium im Urin sichert die Diagnose einer Nebenschilddrüsenüberfunktion. Wir sprechen dann auch von einem primären Hyperparathyroidismus. Aber es gibt noch viele andere Ursachen für ein erhöhtes Kalzium. Das kann zum Beispiel auch einmal eine Überdosierung von Vitamin D sein, die Einnahme von bestimmten Entwässerungsmitteln, zum Beispiel Thiaziden. Bei bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Sarkoidose oder auch bei Tumorleiden, die eine Knochenbeteiligung aufweisen. In diesen Fällen ist aber das Parathormon eher niedrig gelegen. Das allein schon ist genügend Stoff für eine eigene Podcast-Folge.
Also in fast jeder Folge sagen wir so einen Kontext. Es ist beruhigend, dass uns die Themen nicht ausgehen. Aber Uli, es gibt doch auch noch andere Konstellationen, die mit einem erhöhten Parathormon einhergehen.
Richtig. Es gibt auch die Konstellation eines erhöhten Parathormons, zum Beispiel bei einem schweren Vitamin-D-Mangel oder einer schweren Nierenfunktionsstörung. Dann ist aber das Parathormon nicht krankhaft erhöht, sondern als Gegenregulation zu einem zu niedrigen Kalziumspiegel erhöht, um diesen Wert im Blut wieder auszugleichen. Die Nebenschilddrüse ist also völlig gesund und reagiert ausgleichend auf eine andere Störung. Wir nennen das dann auch einen sekundären Hyperparathyroidismus.
Okay, jetzt haben wir gelernt, wie man die Diagnose eines primären Hyperparathyroidismus, also einer Überfunktion der Nebenschilddrüse, aus den Blutwerten feststellen kann. Was ist denn die Ursache der Nebenschilddrüsenüberfunktion und wie geht es dann weiter?
Nun, Ursache des primären Hyperparathyroidismus ist in gut 90% der Fälle ein Adenom, also ein gutartiger, winziger Knoten oder Tumor in einer der Nebenschilddrüsen. Bösartige Erkrankungen der Nebenschilddrüsen sind glücklicherweise eine absolute Rarität, weit unter 1% der Fälle. Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen es zur Entwicklung von mehr als einem Adenom kommt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein bei einigen selten genetisch bedingten Erkrankungen wie der multiplen endokrinen Neoplasie oder auch MEN genannt. Zunächst versucht man mittels einer Ultraschalluntersuchung des Halses ein Adenom in einem der Epithelkörperchen nachzuweisen. Gesunde Nebenschilddrüsen sind so winzig, dass sie in einer Ultraschalluntersuchung gar nicht dargestellt werden können. Aber auch die Adenome lassen sich vielleicht nur in der Hälfte der Fälle mit dem Ultraschall sicher nachweisen. Ansonsten kann man versuchen, mittels spezieller scintigraphischer Verfahren oder einer Kernspintomographie die Adenome nachzuweisen. Damit kann es dann auch gelingen, ein an atypischer Stelle, zum Beispiel hinter dem Brustbein gelegenes Adenom, nachzuweisen.
Wenn Adenome die Ursache der Nebenschilddrüsenüberfunktion sind, bedeutet das dann ja wohl auch, dass man die Patientinnen und Patienten nur durch die operative Entfernung der Knoten heilen kann.
Absolut. Und eine operative Entfernung des Nebenschilddrüsenadenoms sollte man bei gesicherter Diagnose auch allen Patienten anbieten. Man kann dann davon ausgehen, dass bereits circa ein Jahr nach erfolgreicher Operation das Risiko für die Knochen wieder ausgeglichen ist. Viele Patienten berichten nach der Operation auch über eine deutliche Besserung des Allgemeinbefindens. Oft ist dann auch der Blutdruck deutlich niedriger und in einzelnen Fällen konnte ich schon blutdrucksenkende Medikamente in der Dosis senken bzw. ganz beenden. Wichtig ist für die Operation, die Patienten an einem in dem Eingriff sehr erfahrenen Chirurgen zu überweisen.
Du hast ja eben schon erwähnt, dass die Adenome oft winzig sind und man sie trotz der ausgefeiltesten diagnostischen Verfahren nicht immer sicher nachweisen kann. Was macht man denn dann?
Die bildgebende Diagnostik dient lediglich dazu, dem Chirurgen das Leben etwas einfacher zu machen. Wenn er weiß, dass er an einer bestimmten Stelle ein Adenom finden wird, besteht die Möglichkeit, mittels minimalinvasiver operativer Verfahren das Adenom selektiv zu entfernen. Ansonsten muss der Chirurg an den typischen Stellen nachschauen, wo er ein Adenom einer Nebenschilddrüse findet. Es gilt auch heute noch, dass ein Chirurg viel besser darin ist, ein Epithelkörperchen-Adenom zu finden als alle diagnostischen Verfahren zusammen. Trotzdem wird der Schnitt am Hals für die Operation nicht viel größer. Man kann heute mit den modernen Operationsverfahren das so durchführen, dass anschließend fast keine Narbe mehr zu sehen ist.
Aber wie geht man denn vor, wenn einmal mehr als ein Adenom vorhanden ist?
Tatsächlich wird in den modernen operativen Zentren während der Operation das Calcium und Parathormon mit einem Schnelltest bestimmt. Wenn der Chirurg also ein Adenom entfernt hat, wird der Bluttest durchgeführt. Fallen die Werte dann für Calcium und Parathormon entsprechend ab, kann man sicher sein, die Operation erfolgreich durchgeführt zu haben. Bleiben die Werte erhöht, muss der Chirurg zunächst weiter suchen, um ein mögliches weiteres Adenom zu finden.
Vielleicht nochmal die Zwischenfrage, wie schnell gehen denn die Blutwerte zurück? Also wie lange dauert es, bis man feststellen kann, dass die Operation erfolgreich war?
Das passiert tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten und wird dann mit Hilfe eines Schnelltests im Labor geprüft.
Okay, und was macht man, wenn ein Patient sich nicht operieren lassen will oder wegen vielleicht anderer Erkrankung nicht operiert werden kann?
Seit vielen Jahren gibt es von der Amerikanischen Gesellschaft für Endokrinologie regelmäßig aktualisierte Leitlinien, die angeben, in welchen Fällen man unbedingt operieren sollte und in welchen Fällen ein abwartendes Verhalten gerechtfertigt ist. Tatsächlich haben wir ja heute zahlreiche Fälle mit einer sehr milden Form des primären Hyperparathyroidismus, die meist dann auch zufällig aufgefallen sind. Aus Langzeituntersuchungen wissen wir, dass nur ein kleiner Teil der Patientinnen und Patienten im Verlauf eine zunehmende Krankheitsaktivität aufweist und unbedingt behandelt werden müssen. Auf eine Operation drängen sollte man zum Beispiel bei Menschen unter 50 Jahren, beim Vorliegen einer Osteoporose, beim Vorliegen von Nierensteinen oder Nierenverkalkungen, einer schweren Einschränkung der Nierenfunktion, einem sehr hohen Kalzium im Blut oder einer extrem hohen Ausscheidung von Kalzium im Urin, weil in solchen Fällen ansonsten schwere Komplikationen der Nebenschilddrüsenüberfunktion zu erwarten sind.
Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Was kann man tun, wenn eine Operation nicht in Frage kommt?
Tatsächlich hat man ja in der Osteoporose-Sprechstunde viele ältere oder auch sehr alte Patientinnen und Patienten, die vielleicht auch andere Begleiterkrankungen aufweisen und denen man nicht unbedingt eine Operation zumuten kann oder will. In der Tat gelingt es, die negativen Effekte der Nebenschilddrüsenüberfunktion durch unsere modernen Osteoporose-Medikamente weitgehend in den Griff zu bekommen. Und sollte der Kalziumspiegel im Blut in gefährliche Höhen ansteigen, die zum Beispiel mit einem erheblichen Risiko von Muskelschwäche oder Herzrhythmusstörungen verbunden sind, kann man versuchen, medikamentös, zum Beispiel mit dem Präparat Cinacalcet, den Kalziumspiegel im Blut abzusenken. Leider ändern all diese Maßnahmen nichts an dem erhöhten Risiko für Nierensteine. Damit ist klar, im Einzelfall muss der Experte dann versuchen, durch die erwähnten medikamentösen Maßnahmen den Verlauf positiv zu beeinflussen, ohne dass das Grundleiden letztendlich geheilt wird. Dazu gehört auch, den Vitamin-D-Spiegel vorsichtig auszugleichen. Eine Überdosierung von Vitamin D ist bei einer Nebenschilddrüsenüberfunktion unbedingt zu vermeiden, da diese die Hyperkalzämie verschlimmern kann. Auch die Begleitmedikation muss dann genau betrachtet werden, da es Medikamente gibt, die den Kalziumspiegel im Blut sowohl nach oben als auch nach unten regulieren können. Dazu gehören insbesondere Entwässerungsmittel, wie sie häufig zur Behandlung einer Herzschwäche bzw. eines Bluthochdrucks eingesetzt werden. Aber das ist dann wirklich eine Aufgabe für den Profi.
Wichtiger Hinweis. Ihr zwei, ich glaube, wir haben alles Wichtige angesprochen. Lieber Uli, vielen Dank dafür, dass du uns in dieses hochkomplexe Thema wieder mal eingeführt hast. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, konnten wieder etwas mitnehmen und sollten Sie selber betroffen sein, haben Sie jetzt vielleicht ein wenig mehr Verständnis für Ihre Problematik. Sollten Sie als Patientin oder Patient noch weitere Fragen haben, sprechen Sie beim nächsten Mal Ihre Ärztin oder Ihren Arzt an. Sie oder er kann Sie dann natürlich viel individueller beraten. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei waren. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren RECO-Podcast gerne.
Auch ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir freuen uns auf Sie in unserer nächsten Folge. Folgen Sie uns gerne, auch auf Facebook oder Instagram, und hinterlassen Sie uns auch gerne eine Bewertung. Bis dahin, achten Sie auf Ihre Knochen.